So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Field Effects. Wir haben wieder ein paar Zuhöreranfragen bekommen und heute geht es um das Thema Nährstoffe in der Schwangerschaft. Ich freue mich ehrlich gesagt wirklich drüber, über das Thema, weil ich zurzeit auch viele Schwangere begleiten darf. Die durfte ich schon begleiten zum Kinderwunsch und jetzt auch in der Schwangerschaft. Und da geht es natürlich auch viel um das Thema Nährstoffe. Ja, ich weiß, wir werden nicht müde, die Nährstoffe anzusprechen. Und wie wichtig das ist, nicht nur für die werdende Mutter, sondern auch für das baldige kleine Wesen, was auf unsere Welt tritt. Und Ikin, auch schön, dass du wieder mit dabei bist.
Also erstens vielleicht erstmal welcome back zur neuen Saison. Wir haben ja eine etwas längere Auszeit uns beiden gegönnt, die absolut notwendig war und ja auch so ein bisschen natürlich unter den Sternen. Wir können nichts predigen, wenn wir es nicht leben. Deswegen haben wir uns auch mal eine schöne Pause gegönnt und unser Nervensystem versucht ein bisschen zu entspannen. Mel hat das alles ein bisschen anders verstanden, als die Intention war. Mel dachte sich, jetzt kann ich richtig reinhauen und hat ganz viele liebe Seelen auf dem Weg ihrer Heilung begleitet und darf sich dann künftig aber auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass sie sich auch mal ausruhen darf. Das als Friendly Reminder an dich, mein Herz.
Ich gebe mein Bestes.
Wir sprechen heute über die Nährstoffe, absolut richtig und korrekt. Und natürlich hat mir Mel gestern kurzerhand das Thema so rübergeworfen und ich dachte mir, okay, bin ich kein Experte, aber kriegen wir hin. Und ich habe natürlich mir die aktuellen Daten nochmal zu Gemüte geführt heute Morgen, dass ich für mich natürlich auch meinen Anspruch erfülle, dass das, was ich sage, Hand und Fuß hat. Aber alles, was in Richtung Baby- und Kindesversorgung geht, möchte ich auch vorweg stellen, dass ich hier keine Expertin bin. Also das, was ich sage, hat Hand und Fuß. Alles, was ich nicht sage, könnt ihr wissen, bin ich keine Expertin. Und ich möchte auch alle Mamis da draußen oder werdenden Mamis da draußen bitten, wenn ihr Schwangerschaftsbegleitung wollt, mit aller Gesundheitsexpertise, die wir an den Tag legen, ich bin nicht die Expertin dafür. Ihr könnt euch gerne an mich wenden, aber ich werde euch weiter delegieren zu anderen, die das besser können. Genau. Starten wir rein. Wo fängt denn eigentlich die Nährstoffversorgung an? Wann beginnt überhaupt die Betrachtung dieses Themas für jemanden, der vielleicht einen Kinderwunsch hat? So ist die Frage richtig gestellt.
Du hast es ja schon gesagt in deiner Frage, bevor ich schwanger werden will, also mich intensiv mit dem Thema auseinandersetze, sollte ich wirklich gucken, sowohl als Mann als auch als Frau? die Nährstoffe wirklich aufzufüllen. Und natürlich gibt es Basic-Supplemente, die wir eh immer predigen, die man 365 Tage im Jahr nehmen kann. Aber also auf die Vorbereitung der Schwangerschaft und sollte der Mann wirklich gucken, den Zinkhaushalt aufzufüllen. Er sollte möglichst keine Sitzheizung im Auto einschalten. Er sollte möglichst das Handy nicht in der Hosentasche haben. Und bei den Frauen ist es oftmals ganz viel Kopfsache. Ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Der Wunsch ist manchmal wirklich extrem groß und die sind dann so verkopft, die machen von der Ernährung alles richtig, die sind gut aufgestellt mit den Nährstoffen, aber der Kopf will einfach nicht. Und dieser Akt des Geschlechtsverkehrs sollte, richtig praktiziert werden. Also richtig meine ich jetzt wirklich mit Gefühlen und nicht nur den Akt vollziehen, nur damit ich schwanger werde und nur damit es jetzt um den Eisprung passiert und. Denn dann funktioniert es meistens nicht.
Punkt. Richtig wichtiger Punkt. Richtig.
Ja, ganz, ganz viele sind dann eben so verkopft und probieren es vielleicht schon über ein halbes, dreiviertel Jahr und es funktioniert nicht und die verlieren sich in der Partnerschaft. Das ist das Problem und deswegen werden auch bei mir, wenn Patientinnen kommen mit Kinderwunsch, immer der Partner mit einbezogen. Es gibt so viele Sachen, Öle, die den Kinderwunsch, also womit man das anregen kann, die der Partner übernehmen kann, diesen Part, dass einfach auch die Zweisamkeit wieder besser intakt ist und nicht nur so dieser Fokus auf dieses jetzt muss der Geschlechtsverkehr vollzogen werden, weil jetzt könnte es sein, dass ich schwanger werde als Frau. Und ja,
bin ja, ganz jetzt, so nach dem Motto, jetzt habe ich meine fruchtbaren Tage, jetzt oder nie.
Genau, mehr. Genau. Ja, bin jetzt ein bisschen weit vom Thema abgekommen.
Gar nicht. Ich finde, das ist unfassbar wichtig. Ich will aber sofort dazwischen grätschen. Hast du vielleicht ein paar Öle, die du nennen kannst, weil ich kann mir vorstellen, dass das jetzt Menschen auch interessiert.
Es gibt verschiedene Mischungen in Apotheken, die kann man sich teilweise nicht als Otto-Normalverbraucher bestellen, weil das halt wirklich Apotheken sind, wo man als Therapeut registriert sein muss. Aber das sind wirklich Öle, die einfach, ja, diese Durchblutung anregen, die soll man dann auch am Bauch massieren. Und man kann auch zum Beispiel teilweise gewisse Öle in Wasser geben und kann sie trinken. Und nein, ich spreche jetzt nicht von doTERRA, falls viele Zuhörer das meinen. also wie gesagt, bringt es jetzt nichts, wenn ich dir sage, welche Öle das sind, weil es halt, ja,
weil du halt
ein Laie nicht rankommt. Genau. Die werden, ja.
Möchte ich aber vielleicht trotzdem nochmal eine Klammer aufmachen, damit das nicht missverstanden wird. Ne? Das heißt nicht, dass alle anderen Öle, die du vielleicht von
gar
rechts
nicht.
Und links hörst oder die dir gut tun,
gar nicht.
Von denen nee. Du aus anderen Quellen weißt, dass sie unterstützend sein können. Also ich glaube, auch wenn das jetzt hier heute nicht unser Thema ist oder wenn wir dir hier gerade nichts Konkretes nennen, wenn du aus anderen Quellen, sicheren Quellen bitte weißt, Öl XY, was naturheilkundlich eingesetzt wird, ist unterstützend, dann heißt das nicht, dass wir das gerade für schlecht heißen oder abraten, genauso wie doTERRA. Wenn du der Meinung bist, das ist etwas, was dir hilft und Öl XY ist für Prozess XY unterstützend, denn go for it. So, wir wollen dir das jetzt an der Stelle nicht abreden.
Nee, gar nicht. Es gibt da auch verschiedene Tees, die frei verkäuflich in der Apotheke erhältlich sind. Die kannst du auch nehmen, definitiv. Ja. Also die schimpfen sich, glaube ich, auch sogar, die nennen sich sogar auch Kinderwunschtee und so weiter. Also das ist vollkommen in Ordnung, kannst du gerne nehmen.
Ja.
Ja. Nährstoffe.
Nährstoffe.
Also auch schon vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft für die Mutter und das Kind ist auf alle Fälle Jod.
Ich beobachte
ganz, ganz häufig jetzt durch die Patientinnen, die ich habe, die supplementieren schon eine gute Dosis. Also wir sprechen ja eh immer von einer therapeutischen Dosis und nicht das, was auf der Verpackung steht. Und es reicht in der Schwangerschaft einfach nicht. Das, was ja auch logisch ist, ne? Ich versorge ja auch einen zweiten Menschen mit, auch wenn der noch so klein ist am Anfang. Aber das finde ich total spannend an den Blutbildern, dass man halt sieht, trotz der Einnahme, dass es manchmal einfach deutlich höher sein muss, als man so im ersten Moment auch meint. Das ist auch für mich ein großer Lerneffekt, wo ich sage, okay, dann gehen wir halt jetzt mal so mit der richtig vollen Ladung rein. Und Jod eben deswegen, weil es halt ganz, ganz wichtig für die Schilddrüse ist und die ja wirklich in der Schwangerschaft, also nicht nur fürs normale Leben, ist ja unsere Schilddrüse so dieses Hauptorgan, was so ziemlich vieles im Körper regelt, sondern eben auch in der Schwangerschaft.
Kann ich direkt mit Zahlen das Ganze untermauern? Dafür bin ich hier. Also nicht nur, dass Jod halt super wichtig ist, es ist halt, vielleicht nochmal das zu unterstreichen, es ist für die neuronale Entwicklung deines Kindes, des Embryos, extrem wichtig. Und uns zeigen auch die Daten, dass hier zum Beispiel bei Menschen, bei Frauen, die sehr viel Angst vor Jod haben und natürlich auch gewisse Medien Angst vor Jod machen, insbesondere wenn es in Richtung Autoimmunerkrankungen geht. Ich denke jetzt auch so an Hashimoto oder Basedow oder sowas. Wir haben hier auf jeden Fall eine Datenlage, die uns zeigt, dass auch wenn du Angst vor Jod hast, dass dein Baby aber Jod braucht. Und die Zahlen, die wir zum Beispiel, also ich formuliere es jetzt in einer Wir-Form, weil wir keine direkte Empfehlung aussprechen können, aber ich hoffe einfach, du verstehst, was die Intention dahinter ist. Ich persönlich oder wir nehmen Erhaltungsdosis Jod um die 150 Mikrogramm. Gehst du mit, Mel? Sie nickt. Okay.
Bin wieder mal auf stumm. Aber ich gehe mit dir.
Genau.
Aber
Erhaltungsdosis täglich 150 Mikrogramm. Und hier können die Erhaltungsdosen natürlich unterschiedlich sein, wenn du eine bestimmte Autoimmunerkrankung hast. Das sollte immer vorher abgecheckt werden. Wenn es dann aber in Richtung Kinderwunsch, Schwangerschaft geht, sehen wir, dass hier in der Schwangerschaft der Bedarf, der Erhaltungsbedarf und für die neuronale Entwicklung der gute Bedarf auf Richtung 350 Mikrogramm täglich geht. Und nochmal, eine Autoimmunerkrankung heißt nicht, baller dir Jod rein, ohne das abgecheckt zu haben, aber mit einem entsprechenden Therapeuten, Arzt und oder solltest du das Thema auf jeden Fall dir sehr, sehr, sehr zu Herzen nehmen.
Ja. Dann haben wir ja in einem anderen Podcast mit der lieben Pauline schon mal angesprochen, das Thema Eisen. Mhm. Ganz, ganz wichtig in der Schwangerschaft. Allein für die Blutbildung brauchen wir das. Für die eigene Blutbildung, für die Blutbildung des Kindes. Und hast du Zahlen oder darf ich mit der Zahl in den Raum kommen?
Du darfst mit der Zahl in den Raum kommen, weil bei Eisen habe ich tatsächlich keine Zahlen.
Also bis zu 60 Milligramm.
Jetzt wird's spannend, weil jetzt wird ein, wir empfehlen was zu einer kollegialen Beratung und Diskussion. Ich habe mich nämlich insofern aktuell durchforstet, dass bei Eisen A, es in der Schwangerschaft umso wichtiger ist, nicht zu raten, sondern zu messen. Also noch wichtiger als vorher schon. Weil wir natürlich A, sicherstellen müssen, dass die schwangere Dame keinen Eisenmangel hat. Das ist unfassbar wichtig für die Entwicklung auch des Babys und natürlich auch für die Eigenversorgung. Also in der Schwangerschaft wird das Thema einfach viel relevanter als ohnehin schon. Und dann aber kommt Folgendes in den Raum, nämlich dass in einer Schwangerschaft die Eisenspeicherwerte oder die Eisenwerte im Körper eigentlich von alleine etwas besser steigen und teilweise sogar viel mehr steigen, weil die Resorption besser funktioniert und die Nährstoffaufnahme eben im Darm besser gewährleistet wird, nämlich durch die ganzen cleveren Mechanismen in deinem Körper, wodurch, wenn nicht gemessen wird und auch wenn du der Meinung bist, ich nehme hier random einfach mal so eine Erhaltungsdosis, es sehr schnell sein kann, dass du hier zu krass überschießt. Natürlich auch in Kombination mit der Tatsache, dass du in der Schwangerschaft idealerweise nicht blutest und dadurch auch weniger verlierst und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich gerade gesagt, es kann jetzt zu einer Diskussion werden, aber du nickst die ganze Zeit, deswegen wird es vielleicht doch eine langweilige Unterhaltung und keine Diskussion.
Nee. Du hast es ja gesagt, es ist ja, wenn wir nicht schwanger sind, haben wir diesen sogenannten natürlichen Aderlass. Mhm. Deswegen haben wir Frauen einfach oft zum Großteil wirklich zu niedrige Eisenwerte. Das ändert sich dann in der Menopause wieder, weil wir ja dann das nicht haben und dann gute Eisenspeicherwerte haben oder auch eben oftmals wirklich Krankheiten erst festgestellt werden können. Ich kann dir ein Beispiel geben, weil ich ja viele begleite und die wirklich alle 3 Monate das Blut abnehmen lassen und testen lassen. Und es ist wirklich so, dass sich das auf ein Trimester der Schwangerschaft ungefähr verdoppelt. Also wenn ich jetzt eine habe, die zum Beispiel 25 hat am Anfang der Schwangerschaft, weil eben noch die Menstruation vorher da war, dann durch die Schwangerschaft kein Blut mehr verliert, ist es tendenziell so, dass es so roundabout 45-50 im ersten Trimester dann schon ist.
Ja, das sind schon krasse Zahlen, ne?
Natürlich bei jedem individuell und unterschiedlich, aber das ist so, was ich bis jetzt beobachtet habe.
Ja.
Geht ja relativ schnell, ne? Weil unser Körper hat ja keine andere Möglichkeit, Eisen auszuscheiden, außer über Blut.
Voll. Soll ich mit dem nächsten rein?
Na klar.
Ja, okay. Vitamin D möchte ich, glaube ich, einmal als nächstes erwähnen. Denn bei Vitamin D ist es auch sehr, sehr spannend, dass in der Schwangerschaft der Bedarf auch hier steigen kann. Und deswegen auch hier wieder, ähnlich wie beim Eisen, es sollte gemessen werden, weil zu viel Vitamin D möchtest du auch nicht haben. Aber es ist Fakt, dass der Bedarf steigt. Und für alle Schwangeren, die im Sommer ihre Schwangerschaft genießen können, nein, dein Babybauch muss nicht von der Sonne verschont werden. Im Gegenteil, du darfst auch mal dein T-Shirt hochziehen und mit deiner natürlichen Hautschutzbarriere und Funktion dich auch mal in die Sonne legen oder setzen und dein Kind auch von dem natürlichen Licht nähren. Aber das wird nicht reichen für die notwendige Menge an der Vitamin-D-Produktion, die es eben in der Schwangerschaft braucht. Es gibt unterschiedliche Zahlen, die hier in den Raum geworfen werden. Während zum Beispiel vor der Schwangerschaft nur als Beispiel deine Erhaltungsdosis bei 5.000 oder 6.000 internationalen Einheiten täglich liegen kann, kann es sein, dass dieser in der Schwangerschaft ganz einfach mal auf 10.000 steigt. Aber auch hier ist es notwendig, dass gemessen wird und eben nicht geraten wird. Und das ist übrigens auch wichtig für die Plazenta und damit eben komplett für die Nährstoffversorgung deines Kindes. Ne? Also Vitamin D spielt sowieso im Körper bei ganz vielen Prozessen eine sehr große Rolle. Aber wenn wir gucken, wo spielt es die größte Rolle in der Schwangerschaft, dann geht es um die Plazenta.
Und vor allem auch, wir wissen ja alle, genauso wie unsere Zuhörer, die uns fleißig zuhören, dass Vitamin D ja kein Vitamin ist.
Sondern ein Hormon.
Genau. Und auch natürlich für den Knochenaufbau. Also nicht nur für den der Frau, einfach um vor Osteoporose zu schützen, sondern eben auch für das kleine Menschlein, was unterwegs ist,
voll,
dass die Knochen gebildet werden und ja, viele schöne Eris bilden können.
Ja, absolut richtig. Ja, ansonsten sind wir eigentlich relativ schnell, also ich hätte jetzt gesagt, bei den spezifischen für die Schwangerschaft, weil der Rest ist ja eigentlich das, was wir grundsätzlich auch bräuchten, aber Mel kann sich nicht entscheiden zwischen Nicken und Schütteln, aber was
glaube ich in der Schwangerschaft? Es gibt noch ein wichtiges.
Folsäure?
Ja.
Yes, genau. Genau, ich wollte sagen, ein letztes, Folsäure. Schieß mal los, was weißt du über Folsäure oder was möchtest du mitgeben?
Also natürlich offener Rücken bei den Kindern ist ja ganz oft was in diesen Eltern-Kind-Büchern steht. Bitte verzeiht es mir, ich habe selbst keine Kinder. aber offener Rücken ist ganz oft so eine Geschichte, was passieren kann, wenn einfach Folsäure nicht zugeführt wird. Zellteilung, wie wir wissen, B-Vitamine im Allgemeinen sind da sowieso ganz vorne mit dabei. Jetzt musst du mir aber helfen, Ekinfolsäure, also natürlich immer in dieser 5-MTHF-Form, damit es auch vom Körper aufgenommen werden kann. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass in vielen Folsäurepräparaten, die man in der Apotheke kaufen kann, irgendein Stoff mit drin ist, der nicht gut ist. Mir fällt jetzt nur der Name gerade nicht ein.
Ja, also wir ignorieren halt immer Informationen, die irrelevant sind. Das ist gut. Mein Gehirn ist da auch ein Profi drin. Der kann sich immer nur das Wesentliche merken. Wie der Stoff richtig heißt, weiß ich auch
irgendwas
nicht.
Irgendwas mit Titan?
I don't know. Fakt ist, es ist ein synthetischer Stoff. Es ist kein natürlicher Stoff. Es ist keine aktivierte Form von B9. B9 ist übrigens einfach nur der Alternativbegriff für Folsäure. Und wichtig ist hier, dass in den Präparaten, die du für Folsäure nimmst, was du hoffentlich nehmen solltest, weil Folsäure wirklich sehr, sehr wichtig ist für Rückenmark, Gehirnentwicklung, für das Kindes, dass du hier auf eine aktivierte Form zugreifst und eben nicht die synthetische. Nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, das, was du in der Apotheke bekommst, ist oft nicht das Beste vom Besten, was du für dich und dein Kind nehmen kannst. Denn hier wird einfach extrem viel von der Pharma auch Werbung betrieben. Es wird den Frauen sehr viel Angst gemacht, warum sie eben Präparat XYZ verwenden sollte. Wenn wir uns dann aber diese Produkte genauer angucken, ich glaube, das eine...
Fembion ist so ein Klassiker.
Auch ganz fatal. Fembion kann ich, da kriege ich schon Gänsehaut. Oder Folio ist zum Beispiel auch etwas, was sehr oft empfohlen wird. Wobei Folio, glaube ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ein bisschen besser als das andere ist. Aber auch bei Folio haben wir ja eine aktivierte Form der Folsäure, aber immer noch einen synthetischen Anteil. Und die Stelle, wo das Ganze ein bisschen paradox und kritisch wird, ist, dass in diesem Präparat zum Beispiel auch Jod zugesetzt ist, wobei der Grundgedanke gar nicht schlecht ist, ne, Jod direkt dem Präparat zuzusetzen. Aber wenn wir in die Dosierungen gehen, kommst du in Teufels Küche, weil wenn du eine vernünftige Dosis an Jod nehmen müsstest, müsstest du dich mit diesen Präparaten so dosieren, dass du wieder zu viel Folsäure hättest und so weiter und so fort. Und das bringt dir halt eh nichts, weil, wie gesagt, da ist ein synthetischer Anteil, der nicht so geil vom Körper aufgenommen wird. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass Folsäure ja natürlich zusätzlich genommen werden soll, aber ich möchte jedem Menschen, auch nicht Schwangeren oder Menschen mit keinem Kinderwunsch, ans Herz legen, esst einfach mal viel mehr grünes Blattgemüse. Denn dort ist die aktivierte Form der Folsäure bereits enthalten. Und es bleibt halt immer so, ne? Alles sollte ergänzt werden, aber darfst ja auch natürlich in der Schwangerschaft mehr erlauben, mal grüner zu essen. Und der Hintergrund, warum eigentlich per se Schwangeren zum Beispiel Folsäure verabreicht wird, ist eigentlich ein Mutationshintergrund, also eine genetische Mutation. Weil einfach ein sehr großer Anteil unserer Bevölkerung, ich glaube, die Zahlen liegen bei irgendwas zwischen oder um die 45%, was echt viel ist, dass sie so eine Genmutation haben, wo es uns eben nicht gelingt, diese Folsäure in die aktive Form umzuwandeln. Und unser Körper braucht halt aber die aktive Form. Deswegen wird präventiv einfach jedem das gegeben, ohne Rücksicht auf, hast du deine Genmutation oder nicht.
Schade. Aber siehst du schon wieder was gelernt von dir? Also das mit der Genmutation wusste ich, aber dass es so viele sind, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich muss auch ehrlich gestehen, die Zahl habe ich auch heute erst erfahren. Ich dachte, die Zahlen liegen irgendwie so um die 20, 30. Ja,
roundabout 20 hätte ich jetzt auch gedacht, aber schon eine Ansage.
Also irgendwo stand irgendwas mit 42%, dann hast du mal Studien, die auch über 50% angeben, aber ich glaube, so roundabout mit 45 liegst du da nicht falsch. Und ja, nee. Ich glaube, ausgespeichert.
Gut. Dann schieße ich mal gleich das nächste hinterher.
Sehr gern.
Vitamin A.
Oh yes.
Unterschätzt man, ich auch. Ich nehme es seit kurzem auch. Hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, aber Wachstum der Zellen, Wachstum oder Allgemeinbildung des Gewebes und vor allem bei dem Ungeborenen ist es wichtig für die Ausbildung der Lunge.
Ja.
Also, hatte ich nicht am Schirm.
Ja, Vitamin A ist, ich glaube, da gibt's auch so verschiedene Bubbles. So die eine Bubble, die knallt dir immer Vitamin A mit rein, weil die das unglaublich wichtig halten. Und die andere Bubble, die ignoriert es gerne. Es gibt nur, finde ich, wenige Menschen, die auch hier ein gesundes Maß finden. Vitamin A ist in mein Feld gekommen während Covid, weil es dort sehr viele Studien gab, die insbesondere im Zusammenhang mit der Vitamin-D-Einnahme und der Präventivmaßnahmen Vitamin A sehr stark empfohlen haben. Bei Vitamin A ist es aber auch, und jetzt werden die Menschen denken, Mensch, die fährt hier auf Auto-Replay, ne? Aber Vitamin A sollte auch gemessen werden. Du kannst dich hier sehr leicht auch wieder ins Ausschießen.
Ja.
Und grundsätzlich ist eigentlich Vitamin A etwas, was wir nicht unbedingt supplementieren müssten, wenn unser Körper so gesund ist, dass er aus Beta-Carotin, die wir über die Ernährung zu uns nehmen, das Ganze in eine vernünftige Dosis Vitamin A umwandeln kann. Das setzt voraus, dass du A, natürlich regelmäßig deinem Körper Beta-Carotine zuführst und B, das setzt auch voraus, dass du das Wissen darüber hast, dass dein Körper diese Fähigkeit besitzt.
Das, aber ich hake jetzt gleich ein, Beta-Carotin, liebe Raucher, bitte nicht nehmen.
Ja, genau. Und weißt du, und da fängt das Ganze halt schon an. So, Raucher ist das eine. Das andere ist, wir haben sehr viele Menschen, auch hier in Deutschland, gerade wenn wir in Richtung Norden gucken. Dort ist nämlich eine Mutation auch wieder, ich habe es heute mit Mutationen, ne? Dort ist eine Mutation sehr gang und gäbe, also die kommt sehr, sehr häufig vor. Denn im Norden gab es irgendwann früher, und hier rede ich nicht von vor 1000 Jahren, sondern gar nicht so lange, keine Ahnung, 100, 120 Jahre oder so, gab es dort keine Möhren.
Mhm.
Dort haben sich die Menschen überwiegend von tierischen Produkten ernährt, was natürlich grandios ist, aber dadurch war ihnen eben nicht gewährleistet, dass sie Beta-Carotine aufnehmen. Und wozu ein Gen haben, was ich nicht brauche, für ein Lebensmittel, was ich nicht esse, weil es einfach nicht existiert. Und deswegen gibt's dort eine Mutation, die dem Ganzen so ein bisschen in die Quere kommt. Ich glaube, BCO1 oder so heißt die Mutation, wodurch den Menschen halt diese Fähigkeit fehlt, Beta-Carotine, auch Nichtrauchern, in Vitamin A umzuwandeln. Und deswegen ist das schon ein sehr wichtiger Stoff, der gemessen und eben auch genommen werden sollte, vor allem in der Schwangerschaft, für die Gesundheit auch des Kindes. Und ich glaube, dazu habe ich vorhin sogar noch eine Studie gelesen, dass Vitamin A an der Nabelschnur gemessen wurde. Ich weiß jetzt, ich habe zu viele Studien gelesen, deswegen kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern. Ich habe mir aber auf jeden Fall gemerkt, dass dort an der Nabelschnurmessung die Versorgung des Kindes festgestellt wurde, wie wichtig Vitamin A ist.
Ich finde ja die Aussage schon so witzig. Ich habe mal schnell eine Studie gelesen. Ich brauche einen Tag, um eine Studie zu lesen. Ja.
Ja.
Haben wir Omega-3 schon angesprochen?
Nee.
Ja, dann
Kennen
hier
wir jetzt?
Omega-3. Wichtig, Gehirn, Sehfunktion. Ja, Omega-3 ist sowieso wichtig für alles, in meinen Augen.
Extrem. Und vor allem auch mit Omega-3 einhergehend geht nicht nur das Thema von allem, was worüber wir ständig reden. Ne? Also ich glaube, das wollen wir jetzt alles nicht noch 300 Mal wiederholen mit den ganzen Antioxidantien und den gesunden Fetten, die deinen Körper versorgen. Aber grundsätzlich sind Fettsäuren in der Schwangerschaft auch nochmal sehr, sehr wichtig. Weil die Fettsäuren in der Schwangerschaft eben auch für die Zellbildung und die Zellwände, die neu gebildet werden, der Grundbaustein oder der Grundrohstoff sind oder ist. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe. You know what I mean? Und deswegen geht hier natürlich auch für die Zellen, für die Mitochondrien auch unter anderem, der Bedarf an Fettsäuren nach oben. Omega-3 ist eine der Fettsäure, aber wir können natürlich auch in Richtung Cholin gucken, ne, was das Ganze auch nochmal unterstreicht und der Bedarf auch steigt. Und hier sind auch Steigungen des Bedarfs bis zum Doppelten der Dosis nachgewiesen worden, was durchaus ein bisschen ja kostenspielig werden kann. Es ist uns bewusst, ne, weil nimm mal 6 Gramm Omega-3 täglich. Aber für diejenigen, die es sich leisten können und wollen, du wirst definitiv davon profitieren. Wenn nicht, kannst du auch natürlich Omega-3 nehmen, vielleicht in einer geringeren Dosis, und dann unterstützt du dein System mit anderen gesunden Fettsäuren, zumindest für diese Zellwandaufbau und Mitochondrienfunktion.
Mhm.
Genau, Cholin habe ich schon angesprochen. Cholin ist etwas, was du in Eigelb findest und unheimlich wertvoll für einen jeden von uns ist, egal ob schwanger, Kinderwunsch oder nicht. Aber in der Schwangerschaft geht der Bedarf hier natürlich auch hoch, was nicht zwangsläufig heißt, dass du Cholin supplementieren musst. Denn hier ist der Bedarf nicht so exorbitant hoch, dass du das halt zusätzlich nehmen musst. Aber du solltest schon darauf achten, dass du regelmäßig Eier isst. Und wenn du es schaffst, jeden Tag irgendwie 2 Eier zu essen, dann ist das schon in Ordnung, auch ohne Supplementation. Wo es sehr kritisch wird, sind dann unsere Freunde der veganen Welt. Wenn du Veganerin bist und auch eine Schwangerschaft planst, in vegan durchzuführen, auszuhalten, je nachdem, wie es sich für dich empfindet, möchte ich dir hier ganz, ganz dringend ans Herz legen, dass du dich mit Cholin beschäftigst und wirklich ein gutes Cholin in deiner Schwangerschaft supplementierst. Wenn wir einmal bei Veganern sind, können wir, glaube ich, auch B-Vitamine ansprechen.
B9 grundsätzlich haben wir ja schon angesprochen.
Genau, B9 als Folsäure, aber eben auch alle anderen. Denn B-Vitamine finden wir eben überwiegend in tierischen Produkten. Es ist einfach so. Und wir beide nehmen sowieso immer B-Vitamine. Und ich glaube, all unsere Coaches nehmen ein B-Vitamin-Komplex. Ich glaube, es gibt keinen Coach, der das nicht nimmt.
Nee, Komplex bin ich gar kein Freund.
Ah, bist du nicht mehr?
Nee. Für die Versorgung, dass man mal sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Packung B-Komplex oder eine Dose. Ja, ich bin mittlerweile wirklich so, dass ich die B-Vitamine messe.
Alle?
Und, also zumindest B9, B6 und B12, also das Holotranscobalamin. Und dann wirklich gezielt diese einzelnen B-Vitamine gebe, weil ein Überschuss an manchen B-Vitaminen, vor allem B6 oder auch B12, manchmal auch nach hinten losgehen kann, hat mir aber die Erfahrung gezeigt, ich arbeite auch viel begleitend zur Chemotherapie, zur Brustkrebsbegleitung. Und da muss man mit dem B-Vitamin bezüglich der Zellteilung ein bisschen vorsichtig sein.
Ja,
also
okay.
Die sollen dann nicht rüberschießen.
Gut, aber das ist ja dann wieder ein spezifischer Kontext. Ja, also eigentlich ne, ist es ja immer alles vom Kontext abhängig. Also A, ist das ein anderer Kontext und B, ich gehe zum Beispiel so vor, dass ich diese 3 auch immer messe. Also Holo, B6 und
Folsäure,
B9. Genau, weil die einfach dir einen sehr guten Status quo zeigen, wie es auch um die anderen B-Vitamine stehen kann. Und ich messe ja auch zwischenzeitlich, also immer vor dem Coaching, auffüllen nach dem Coaching, weil ich bei B12, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gerade von dir gelernt, darf ich vielleicht ein bisschen mehr drauf achten, aber ich habe immer B6 sehr stark im Blick.
Ja, auch. B12 ist, ja, gibt solche und solche Meinungen. Ich habe heute Morgen bei Dr. Thomas Peter im Status gelesen, der hat da wirklich ein paar gute Slides drinnen, was das Thema B12 angeht, auch mit Studien, dass es nicht so ist, wie es oftmals gehypt wird, aber es kommt halt immer auf die Situation an. Ich sage jetzt mal so, wie du und ich, einigermaßen gesund, einigermaßen fit, einigermaßen gute Ernährung. Ich sage deswegen einigermaßen, weil wir auch nicht 100% sind. Da ist B12 alles kein Thema, das einzunehmen, zu substituieren. Ja. Wie gesagt, in der Krebstherapie muss man da wirklich ein bisschen gucken. Die brauchen ein gewisses Level an B12, aber es soll halt nicht zu hoch sein, ne? Und ein gesunder, in Anführungsstrichen, der kann halt auch mal einen B12-Überschuss gut kompensieren.
Okay. Ja. Ich habe gerade kurz, also mein innerlicher Monk hat ganz dezent Panik bekommen, weil ich mir dachte, okay, welche Studien sind mir schon wieder nicht bekannt?
Die aber müssten dir bekannt sein. Er hat sie auch verlinkt in den Slides, aber ich denke, die sind dir bekannt, weil du liest ja einfach mal schnell eine Studie.
Ja, schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an, aber B6 ist auf jeden Fall auch für die ganzen Entgiftungsprozesse und so bei Gesunden, also auch abgesehen vom Kontext der Krebserkrankung, schon sehr relevant, dass man hier nicht überschießt. Aber zurück zum B-Komplex. Das Beste ist halt immer zu messen, da kannst du nichts falsch machen. Aber ich denke, wenn du hier vernünftig aufgestellt bist, ist es auch grundsätzlich in der Schwangerschaft, gerade bei Veganern, auch relevant, dass du mit allen B-Vitaminen versorgt bist. Weswegen es eben nicht damit getan ist, zu sagen, ja, aber ich nehme ja Folsäure und beispielsweise irgendein B12-Präparat. Das reicht nicht aus. Wir haben nicht nur zwei Formen von B-Vitaminen, sondern weitaus mehr, die alle wichtig für deine Stoffwechselprozesse im Körper sind.
Ja.
Carnitin fällt mir noch bei Veganern ein.
Mhm. Ja.
Aber das ist wirklich etwas für Veganer. Also das ist jetzt nichts, was ich pauschal für jeden, sondern für Veganer ist das dann doch schon sehr relevant. Magnesium.
Mhm.
Ja.
Allgemein wichtig, ne?
Immer.
Stress frisst einfach Magnesium. Und in der Schwangerschaft habe ich zwar auch Stress, positiven Stress, aber da brauche ich doch auch definitiv ein bisschen mehr als vielleicht normal.
Ja. In der richtigen Form.
In der richtigen Form, genau. Mhm. Hatte ich erst gestern mit einer Patientin wieder das Gespräch über die richtigen Magnesiumformen, die wieder ein schönes Präparat aus der Apotheke bekommen hat, was jetzt auch nicht gerade günstig ist. Und ja, wenn ich mir dann die Inhaltsstoffe angucke, denke ich mir, nee, nicht.
Das ist, also wir sagen es immer wieder und natürlich haben wir so eine kleine Erwartungshaltung, dass wenn du uns ein paar Tage schon hörst, dass dir so unsere Allrounder wie zum Beispiel Magnesium eigentlich bekannt sind, aber für die ganzen neuen Zuhörerschaften, wir können es nicht oft genug sagen, weil ich auch von den neuen Coaches immer wieder mitbekomme, egal wie gesundheitsbewusst Menschen sind, es ist halt immer noch die Denke da, ich habe das Präparat ja aus der Apotheke und es war ja teuer, es muss ja gut sein. Und dann drehst du die Verpackung um und dann ist das Oxid und Citrat. Das ist grundsätzlich
was ja per se nicht schlecht ist.
Genau, es ist grundsätzlich nicht schlecht, aber verschiedene Funktionen, verschiedene Organe in deinem Körper brauchen unterschiedliche Formen von Magnesium. Egal, ob wir von Taurat sprechen, Bisglycinat, Malat, ja, genau, ja. So, und ganz oft sind auch in den Komplexen, also auch hier bin ich sehr großer Freund von Komplex, weil wir einfach verschiedene Formen in einer Pille quasi so genannt zusammen komprimieren und du relativ gut versorgt bist. Auch hier haben wir oft hier und da mal eine Citratform oder eine Oxidform mit drin. Und dann heißt es immer, also ich wurde schon von zwei Coaches gefragt, ja, aber du sagst ja immer, Oxid ist schlecht. Und dann soll ich, ja, kurz Werbung an der Stelle, und dann soll ich das Kraftreserve von Naturtreu nehmen, wo Oxid mit drin ist. So, ja, okay, got it. Aber es geht darum, dass Magnesium natürlich über die Magnesiumrezeptoren in deinem Körper aufgenommen wird. So, und wir haben für jede Form verschiedene Rezeptoren. Die Magnesiumrezeptoren in deinem Körper sind überwiegend auf Oxid und Citrat eingestellt. Und dort, die sind halt aber relativ schnell gesättigt. Und wir dürfen es uns aber auch erlauben, diese Rezeptoren zu sättigen, um an den anderen Rezeptoren anzudocken. Deswegen, also diese Formen sind nicht schlecht. Und das heißt nicht, dass du aber mit diesen Formen alleine gut versorgt bist. Denn Magnesium, über 300 Stoffwechselprozesse in deinem Körper und deswegen auch immer in unseren Basisempfehlungen mit drin. Schau hier, dass du wirklich ein gutes Präparat nimmst. Und mittlerweile kann ich sogar behaupten, dass gute Präparate von einigen Herstellern weitaus günstiger sind als die, die man in der Apotheke bekommt.
Yes.
Wobei, was für ein Monolog schon wieder.
Nee, mir ist nur noch wichtig zu betonen bei Magnesium, je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft ist, umso vorsichtiger solltest du vielleicht ein bisschen mit der Magnesiumdosierung sein, weil es ja auch entkrampfend wirkt und somit natürlich auch die Venen fördern kann. Wo ich es dir rate, wirklich hochdosiert zu nehmen ist während der Wehen, weil es eben entkrampfend wirkt.
Ja.
Kompliziert. Genauso ist es bei Omega-3. Ich würde Omega-3 zwei bis drei Wochen vor dem Geburtstermin absetzen, weil es natürlich eine blutverdünnende Eigenschaft hat. Und man hofft ja nicht, dass irgendwas passiert und dass jeder immer eine schöne, flutschende Geburt hat. Welch ein Wortspiel. Aber es kann eben die Blutungsneigung erhöhen. Und deswegen sage ich immer zu meinen Schwangeren, bitte drei Wochen vorher mindestens absetzen. Gebt auch der Hebamme, dem Arzt darüber Bescheid, dass ihr die ganze Schwangerschaft über hochdosiert Vitamin D. Ich spreche immer noch von Omega-3, dass ihr hochdosiert Omega-3 genommen habt, einfach nur, damit die auch Bescheid wissen.
Ja. Deswegen bin ich immer so dankbar, dass wir diesen Podcast zu zweit nehmen, weil immer, wenn der eine was vergisst oder an irgendwas nicht denkt, kommt der andere um die Ecke und somit wird das immer schön vollständig. Das war ja jetzt auch nochmal sehr, sehr wichtig, ne?
Ja.
Alles, was so Krämpfe betrifft, also so wehenfördernd auch sein kann, sind auch starkwürzige Kräuter. Was jetzt nicht heißt, ne, dreh jedes Gewürz um, was du dir in dein Essen tust, das will ich damit nicht sagen, aber es sollte natürlich auch geguckt werden, ob so starke Öle wie zum Beispiel Schwarzkümmel oder einfach, weil ich zum Beispiel gerade eine Oregano-Kur mache, wo mir drei Stunden der Rachen brennt. Das sind zum Beispiel auch so Sachen, das hat Gründe, warum das in der Schwangerschaft nicht empfohlen wird. Das sollte man sich sehr gut überlegen, ob das im Kontext deiner Schwangerschaft, je nach Beschwerden und so weiter, eingesetzt wird oder nicht, weil das sehr wehenfördernd und damit auch kontraproduktiv sein kann. Aber auch hier so diese starken Kräuter, ne, wie Kümmel, Schwarzkümmel oder Oregano, das sind ja keine Nährstoffe in dem Sinne. Also alles, was in Richtung Nährstoffe geht, machen. Alles, was dann schon wieder in Richtung Kräuter geht, ein bisschen recherchieren und mit Vorsicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es zwischen den Zeilen gesagt haben, aber eine Sache fällt mir noch ein und das ist eigentlich auch die letzte, ist Selen. Haben wir es gesagt?
Nee.
Nee? Okay, ja. Ja. Selen, Freunde, Punkt, Ende der Geschichte.
Hier gibt's nichts zu sagen. Ja, da sind wir ja wieder bei dem Thema Schilddrüse.
Ja. Also,
wie wir es ja angesprochen haben, auch mit dem Jod, einfach damit die Schilddrüse funktioniert, damit die Hormone im Körper richtig funktionieren und so weiter und so fort. Also da, ja.
Voll. Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend, außer dir fällt noch was ein? Nee? Okay. Fettsäuren beachten. Damit würde ich erstmal anfangen. Fettsäuren, 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 gute Fette. Omega-3, in der Prio natürlich. B-Vitamine in verschiedenen Formen, nicht nur B6 und B12 oder Folsäure. Folsäure an und für sich, schon alleine aufgrund des erhöhteren Bedarfs. Vitamin A, checken und auf dich individuell gemessen supplementieren. Jod, Magnesium, Selen, Vitamin D. Bei Veganern Cholin, Carnitin
Eisen.
Und grundsätzlich Eisen. Nicht nur bei Veganern, aber grundsätzlich Eisen. Genau.
Und natürlich, wie du es ja beim Vitamin A angesprochen hast, wirklich immer messen.
Ja.
Und dann
das
supplementieren.
Das ist das Beste. Weil, also, ne, ihr dürft halt nicht vergessen, so eine Mami oder eine werdende Mami, ihr erschafft einen Menschen. Das braucht mehr als das, was deinen Körper versorgt. Und unser Körper, vielleicht das nochmal als kleiner Monolog, der ist schon durch die ganzen cleveren Mechanismen so ausgelegt, dass es immer die Prio hat, erst das Kind zu versorgen. Das heißt, je unterversorgter du bist oder je normale Nährstoffmengen du zu dir nimmst, desto mehr wird an das Kind abgegeben. Aber du wirst vielleicht in deiner Schwangerschaft das ein oder andere Symptom mehr ertragen, erleiden müssen. Und das muss alles nicht sein. Eine Schwangerschaft kann schön sein. Das heißt natürlich nicht, du bist optimal versorgt und deine Schwangerschaft wird ein Bilderbuch-Schwangerschaft. Das soll das nicht heißen. Aber wenn du sicherstellst, dass all deine Vitamine, Nährstoffe, Hormone, alles wirklich gesund läuft, du nebenbei noch ein bisschen, vielleicht das nochmal aus meiner Welt so ein bisschen mit rein, mit Energien arbeitest, schön mit Frequenzen arbeitest, mit Erdungsmatten, dich mal barfuß durch die Wiese bewegst, mal viel an der Natur bist, mit Klängen arbeitest, mit Infrarotlampen arbeitest, das wird alles natürlich dich in diesem Prozess sehr, sehr gut nähren und unterstützen und damit kannst du zumindest das Maximale tun, was in deiner Macht liegt. Eine Sache möchte ich noch witzigerweise dazu sagen. Ich habe nämlich vorhin mit meinem Bruder ein Käffchen getrunken vor unserer Aufnahme und habe ihm gesagt, über welches Thema wir heute reden. Und dann sagte er, also mein Bruder ist zweifacher Vater, und dann musste er sich daran erinnern, wie meine Schwägerin, Ex-Schwägerin, damals in ihrer Schwangerschaft sich kaputt gelacht hat über die Schwangerschaft, also diese Zeichen, die auf so gewissen Verpackungen stehen, dass es für Schwangere nicht verboten ist. Und dann sind wir zwar über Desperados irgendwie eingestiegen, so Desperados nicht in der Schwangerschaft und Rauchen nicht in der Schwangerschaft, und sind aber am Ende des Gespräches, was echt witzig war, bei Vitamin C gelandet. Vitamin C, ich weiß jetzt nicht mehr welche Firma, aber auf einem Vitamin C-Präparat steht drauf, dass das für Schwangere nicht empfohlen ist. Dazu möchte ich kurz was teilen. In sehr vielen Präparaten oder auf sehr vielen Präparaten wirst du einen Hinweis darauf finden, dass es in der Schwangerschaft nicht empfohlen ist. Das bedeutet nicht, dass dir das in der Schwangerschaft schadet. Das ist wieder mal unser System, Deutschland, Pflichten, die erfüllt werden müssen. Das bedeutet lediglich, dass sie das da draufschreiben müssen, weil es keine Studien an Schwangeren mit diesen Stoffen gegeben hat. Und es kann auch keine Studien an Schwangeren mit diesen Stoffen geben, weil Studien an Schwangeren einfach nicht zugelassen sind. Macht man nicht so. Das heißt aber nicht, bitte gesunder Menschenverstand an, bleiben wir bei dem Beispiel von Vitamin C, dass es für dich schädlich ist. Weil ich davon sehr stark ausgehe, dass du auch in deiner Schwangerschaft mal in Apfel beißt, eine Paprika isst oder mal eine Orange.
Bloß nicht.
Ja,
bloß
genau.
Nicht.
Genau. Also es ist einfach nur eine Pflichterfüllung unseres Landes, was sie machen müssen. Das bedeutet aber nicht, dass es schädlich für dich ist. Und Vitamin C ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel. Das finden wir auf ganz vielen Präparaten. Aber ich bitte dich hier, deinen gesunden Menschenverstand anzumachen, denn Nährstoffe sind grundsätzlich Nährstoffe, die sich auch in Lebensmitteln wiederfinden. Und das, was du isst, darfst du auch grundsätzlich nehmen. Immer gemessen.
Ja, ja, ich habe noch einen kleinen Tipp, zwei Tipps. Mhm. Je entspannter du in der Schwangerschaft bist, umso entspannter läuft die Schwangerschaft, umso entspannter ist, glaube ich, auch dein Kind. Und wir haben jetzt immer über Supplemente gesprochen, das ist ja alles von innen. Auch von außen versuche wirklich ein gutes Öl zu nehmen, massiere deinen Bauch oder lass deinen Bauch massieren, einfach um die Dehnungsstreifen, die vielleicht auftauchen könnten, ein bisschen zu reduzieren, damit die Haut auch schön mitkommt. Und dem Baby tut's auch gut.
Ich glaube, wir haben uns relativ gut ausgespeichert.
Ich dachte, das wird so eine kurze Folge.
Ja, wir sind schon wieder bei 48 Minuten, sehe ich gerade, ne? Dachte mir auch so, ja, come on, halbe Stunde.
aber ja, gut.
Ja, wir hoffen, dass du dir ein bisschen was mitnehmen konntest, dass vielleicht neue Informationen und hilfreiche Informationen für dich dabei gewesen sind. Nach wie vor, wenn du Fragen hast, darfst du dich jederzeit an uns wenden. Es ist nicht so, dass wir für jede kleinste Frage dir eine Rechnung stellen. Wir haben nach wie vor die Intention, unser Wissen zu verbreiten, denn das Wissen darf in die Menschheit und du darfst natürlich auch all das, was du lernst, nicht nur von uns, sondern von rechts und links, sofern du dir dieser Quelle sicher bist, das Ganze auch in deinem Umfeld teilen. Ich finde, Menschen dürfen einfach gesünder werden. Menschen dürfen die Präventivgedanken einfach viel mehr in unsere Gehirne und Gedächtnisse pflanzen und du kannst genauso einen Teil dazu beitragen. Wenn du uns noch nicht bewertet hast, dann kommt hier nochmal die große Bitte, dass du das bitte tust. Wir haben ungefähr das Fünffache an Zuhörerschaften als das, was wir als Bewertung dort stehen haben. Und so ein Podcast wächst mit ganz viel Liebe und Bewertung. Deswegen wäre es einfach total lieb von dir, wenn du uns deine Liebe in Form von der Bewertung kurz dalassen.
Ich füge nichts mehr hinzu. Du hast es jetzt so schön gesagt.
Einen wunderschönen Tag euch. Wir hören uns in der nächsten Folge und freuen uns auf deine Themenwünsche.
Bis dahin.
Tschuhu. We'll be right back.